Wechselwillig. Wechselwillig. Der Podcast zu den aktuellen Jobperlen der heißesten Digitalunternehmen. Mit Christian Lukas Elbert. Christian Lukas Elbert.
Hallo, hallo, hallo da draußen. Eine ganz wilde Reise. Bevor wir anfangen mit unserem heutigen Gast, wollte ich noch was ansprechen, was ich das letzte Mal noch nicht erwähnen durfte, weil wir da noch nicht live waren. Wie ihr vielleicht gesehen habt, haben wir mit einem neuen Design gestartet, was eine neue Ära von Wechselwillig einleiten soll. Wir haben unsere Farben verändert. Ich finde, wir sind erwachsener geworden. Wir sind ein bisschen ernster geworden, ein bisschen professioneller. Nichtsdestotrotz weiterhin verspielt und funny. Bloß gibt es, glaube ich, eine stärkere rote Linie. Und Leute, geil. Staffel 5. Ich hätte nicht gedacht, dass wir es soweit schaffen. Obwohl, doch, das war zumindest die Mission. Wir freuen uns auf ganz, ganz tolle Gäste in den nächsten Folgen. Wir haben mit was Unkonventionellerem angefangen, starten heute mit einer Folge, die vielleicht mehr in die Persönlichkeit geht und die Persönlichkeitsentwicklung und werden euch dabei natürlich auch in den nächsten Folgen tolle Jobs und Unternehmen vorstellen. Schnallt euch an, lehnt euch zurück und wir legen los mit unserem heutigen Gast.
Werbung.
Hey, die Episode wird übrigens von Holy Code gesponsert.
Das klingt ja nach einem geilen Namen. Was machen die denn?
Holy Code ist eine Firma beim Aufbau von Tech-Teams. Und I mean, es gibt nichts Schwierigeres zu finden als Tech-Talente. Die haben ein riesiges Netzwerk an IT-Talenten, vor allem in Osteuropa, mit denen sie dann schnell und unkompliziert das perfekte Team für jede Firma zusammenstellen können. Klingt wie ein Traum, oder nicht?
Ja, klingt auf jeden Fall sehr nice. Und an wen richtet sich das genau?
An alle Firmen im deutschsprachigen Raum. Da liegt die Expertise. Vor allem die, die Mühe haben, IT-Talente mit der richtigen Qualifikation zu finden. Wir wollen ja nicht irgendjemanden haben. Wenn ihr mehr wissen wollt, dann schreibt uns einfach kurz an oder schaut auf der Website von Holy Code vorbei. Ich bin mir sicher, dann wird euch geholfen.
Werbung Ende.
Einen wunderschönen guten Tag an alle Wechselwilligen da draußen. Direkt aus der Grippesaison in die Pollenzeit. Entschuldigt meine leicht nasale Stimme, aber der Pollenindex zeigt 12 von 12 an. Dementsprechend, please bear with me. Wir haben heute als zweiten Gast in der 5. Staffel etwas anderes für euch. Ich darf euch heute Julius Bachmann vorstellen, Executive Coach for Founders. Es gibt noch diverse andere Jobbeschreibungen, da kann er uns gleich einmal mitnehmen. Singer-Songwriter, Autor, Advisory to the European Commission. Sein LinkedIn-Profil ist etwas länger, aber sehr, sehr interessant. Einen wunderschönen guten Tag, Julius.
Hi, vielen Dank, dass ich da sein darf. Meine Nebenhöhlen sagen auch 12 von 12 mit den Pollen. Das habe ich die letzte Woche schon durchgemacht. Bin schon wieder auf dem aufsteigenden Ast und freue mich, hier zu sein. Und du hast es schon angesprochen. Ja, ich trage viele Titel, trage viele Hüte. Und ich freue mich, wenn wir uns darüber vielleicht auch ein bisschen austauschen können.
Ja, hoffe ich doch, schwer.
Genau.
Der eine oder andere wird sich vielleicht jetzt denken, Leute, ihr spricht normalerweise über potenzielle Jobs oder Arbeitgeber. Soweit ich es jetzt verstanden habe, bist du jetzt nicht auf der Suche nach neuen Mitarbeitern. Aber wir haben uns überlegt, wenn Leute unzufrieden im Job sind, wenn Leute einen passiven Wechselwunsch haben, und das haben verdammt viele deutsche Mitbewohner, ist ja heutzutage ganz oft der Schritt, vielleicht brauche ich jetzt einen Coach. Ein Coach kann mir vielleicht daraus helfen. Das ist so die potenzielle Lösung für das eigene Problem, oder man erhofft sich zumindest, vielleicht hat jemand anders die Lösung für seine Probleme. Daher haben wir uns überlegt, wir möchten uns heute mit einem renommierten Coach unterhalten. Daher würde mich erstmal, beziehungsweise alle anderen, interessieren, was ist dein Hintergrund, was hast du gemacht und wie bist du überhaupt an die Stelle gekommen, ich glaube, ich möchte Coach werden. Danach würde ich mich einmal gerne mit dir allgemein über die Berufsbezeichnung Coach unterhalten, weil das ja auch ein breites Feld ist und nicht immer unbedingt positiv behaftet. Daher würde mich natürlich deine Rolle und deine Meinung sehr, sehr interessieren und wie du das auch potenziell kritisch betrachtest.
Ja, gerne. Ja, also zur ersten Frage, wie bin ich dahin gekommen, dass ich heute Coach bin? Ich habe meine Karriere begonnen, das ist ein bisschen unorthodox, als VC-Investor. Ich habe also in junge Technologie-Startups investiert. Da war ich erst in London und dann in Berlin. Und habe dort in jungen Jahren, am Anfang meiner Karriere, mir immer wieder die Frage gestellt, wer unterstützt eigentlich die Unternehmerinnen und Unternehmer, die diese Firmen aufbauen und die in einer ganz einzigartigen Drucksituation sind, weil da externes Kapital verlangt, dass diese Firmen sehr schnell wachsen und dass damit aber auch die Menschen im Zentrum dieser Firmen, sprich die Führungspersonen, die Teams, auch sehr schnell wachsen, auch persönlich sehr schnell wachsen. Und ich war damals 25, 26 und fragte mich also, wer ist die Person, die auch hinter verschlossenen Türen diesen Menschen hilft, mit diesem Druck klarzukommen, die eigenen Antworten zu finden, aus diesen ganz vielen Meinungen aller dieser Menschen da draußen, der Investoren, der Berater, der Teammitglieder, der Familienmitglieder, die sowieso nicht verstehen, was diese Startups eigentlich sollen, ja.
Das weiß ja jeder am besten.
Ich weiß jeder am besten und jeder hat mindestens zwei Meinungen, sich eine eigene Meinung zu bilden. Und je mehr ich gelernt habe über die Branche, desto mehr habe ich herausgefunden, diese Person gibt es nicht. Es gibt keine Unterstützung, die den Unternehmerinnen und Unternehmern, den Gründerinnen und Gründern hilft.
Hat man nicht ab und zu dann aber im Business-Kontext Mentor, eine Mentorin?
Ja, man würde sich in vielen Fällen erhoffen, dass das die Investoren sind. Es gibt in der Tat auch wirklich ganz tolle Investoren da draußen, die Gründer unterstützen. Das scheitert dann ab und zu einfach an den Interessenskonflikten, weil der Auftrag von Investoren, insbesondere solchen, die so größere Fondsgesellschaften vertreten, am Ende des Tages halt einfach auch Geld verdienen ist. Und das bedeutet nicht immer, dass der Erfolg der Firma oder der finanzielle Erfolg der Firma gleichkommt mit dem ausgeglichenen Berufsleben des Gründers oder der Gründerin zum Beispiel, ja?
Definitiv nicht.
Nee. Und es gibt Mentoren, es gibt wenige, die das aber in der Art professionalisieren und auf diese Zielgruppe Gründerinnen und Gründer zuschneiden. Und um jetzt diesen Bogen sozusagen zu schließen, ich bin dann also auch in einem kurvenreichen Weg zu meiner Rolle als Coach gekommen. Ich habe meine Arbeit als VC-Investor gekündigt und dann erstmal einige Freelance-Projekte gemacht. Da habe ich als Interim-Finanzchef gearbeitet und so die Zahlen und Prozesse in verschiedenen wachsenden Startups sortiert und dann mit dem Abschluss einer längeren Coaching-Ausbildung und der Zertifizierung als Business Coach habe ich dann immer gesagt, okay, ich versuche das jetzt. Und dann habe ich gemerkt, so.
Und wie lange ist das jetzt her?
Das ist her zwischen 6 Jahre sowas.
Also du bist schon ein älterer Hase im Coaching-Business.
Also wie man es bezeichnen mag, gibt natürlich auch die, die das seit 40 Jahren machen. Ne? Ich verstehe mich immer noch irgendwie als ewiger Beginner, weil das hält mir auch meinen Kopf frisch für neue Ansätze und dass ich immer dazu lerne. Und man mag es nicht glauben, erst jetzt schreibe ich meine Methode, was ich eigentlich mache im Coaching, herunter, um das mal replizieren zu können. Und damit meine ich nicht, dass ich 100 Coaches einstelle oder irgendwelche 12 Schritte zum unternehmerischen Erfolg Programme verkaufe, aber einfach, dass ich der Person A das Gleiche bieten kann, wie der Person B, die bei mir zur Tür reinläuft.
Und die Erkenntnis, Coach zu werden, war von einem Tag auf den anderen da? Was für eine Entscheidungsfindung war, dass du gesagt hast, okay, ich möchte jetzt mein täglich Brot auf diese Art und Weise bestreiten?
Das ist eine super Frage. Ich habe in meiner Zeit als Investor schon gemerkt, dass Menschen zu mir kommen und mit allen möglichen Fragen zu mir kommen, die auch gar nichts mit ihren Firmen zu tun hatten. Und anscheinend Wert mitnehmen aus diesen Gesprächen. Und dass ich auch Spaß hatte an diesen Gesprächen. Als ich dann gekündigt hatte, habe ich mich gefragt, wenn ich jemals wieder in einem Investmentfonds anfangen würde, egal ob das jetzt eine tolle Marke ist, die sozusagen dann hinter mir an der Wand steht, warum würden Menschen mit mir als Person arbeiten wollen? Und als ich mir die Antwort gab, naja, weil ich irgendwie gut Beziehungen aufbauen kann und wertvolle Gespräche führen kann, dann habe ich mir als nächste Frage gestellt, ja, warum muss ich das dann eigentlich als Investor machen? Warum muss ich diesen ganzen Rattenschwanz an anderen Tätigkeiten, die die Investmentfunktion mit sich zieht, dann auch noch machen, wenn ich einfach nur diese Gespräche führen kann und da besonders viel Wert für die Menschen schaffen kann, mit denen ich arbeite? Dann habe ich in diesem Übergangsprozess, als ich Interim CFO war, auch selbst mit einem Coach gearbeitet, weil ich da in einigen herausfordernden Situationen war und auch hier und da mal richtig auf den Bauch gelandet und auf der Nase gelandet bin. Da habe ich dann gemerkt, wie hilfreich das wirklich ist. Und dass ich das aber auch als Lebensunterhalt eignet, das habe ich erst herausgefunden, als ich es ausprobiert habe. Ich musste mir das irgendwie selber beweisen. Ich habe dann einfach versucht, mal 1, 2, 3 Mandate zu bekommen.
Kam erst die Ausbildung bzw. Fortbildung und dann hast du versucht, Aufträge zu generieren, oder hast du erst den Proof of Concept gesucht und dann die Ausbildung dazu?
Ich habe erst die Ausbildung angefangen, weil mich das Thema interessiert hat. Ich hatte nicht die unbedingte Notwendigkeit, daraus jetzt ein Business zu machen. Ich fand das ein spannendes Thema. Ich wusste, dass das mich weiterbringt, persönlich weiterbringt in allem, was ich machen werde. Und ich dachte mir, das ist ein guter Anfangspunkt. Und wenn mir das gefällt, mache ich das weiter. Und wenn ich damit Geld verdienen kann, dann wird das vielleicht auch ein größeres Geschäft für mich. Und dann wurde so schnell klar, dass da ein Geschäftsfeld drin liegt, weil ich dann irgendwann so Testkunden gesucht habe im Rahmen meiner Ausbildung. Ich habe einen LinkedIn-Post gemacht und habe gesagt, ich lasse mich zum Coach weiterbilden. Ich habe schon irgendwie, keine Ahnung, 3/4 der Ausbildung fertig und ich möchte jetzt gerne mal ein paar Testobjekte haben. Wer von euch, liebe Unternehmer-Community, hat Lust, mit mir zu arbeiten? Ich brauche keine Bezahlung, aber ich möchte, dass ihr an folgenden Verein spendet. Also es gab durchaus, die mussten durchaus ein bisschen Geld in die Hand nehmen, um mit mir zu arbeiten. Bloß das habe ich dann an einen Verein weitergeleitet. Und da hatte ich innerhalb von 24 Stunden 25 Rückmeldungen. Und ich dachte mir so...
Ich liebe das, wie einfach, das merkt man auch heutzutage, wenn Leute gerade an der Ausbildung sind, musst du auch deine Stunden erreichen und du brauchst genau, ja, diese Testobjekte. Und die Leute posten das. Und ich glaube, dann siehst du auch einfach, der Demand ist einfach so krass da, vor allem im Business-Kontext, dass Leute sich austauschen wollen. Die möchten jemanden haben, der Ja sagt, der Nein sagt oder einfach die Leute an die Hand nimmt.
Zuhört, ja.
Und ich glaube, allen ist bewusst, dass da auch keine falsche Scham dabei sein sollte, irgendwie Hilfe anzunehmen. Also ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass dein Postfach vermutlich übergequollen ist.
Ja, und so hat sich dann sehr, sehr schnell daraus entwickelt, dass immer mehr Menschen auf mich zugekommen sind. Ich hatte natürlich vorher schon ein bestehendes Netzwerk, also für alle ihr da draußen, die ihr mit dem Gedanken spielt, Coach zu werden. Es ist wahnsinnig wertvoll, sich im Coaching mit einem Thema zu befassen oder eine Community anzusprechen, in der ihr schon verwurzelt seid. Denn Coaching-Geschäft ist vor allem Empfehlungsgeschäft. Wenn ihr mal mit 2, 3, 4, 5, 150 Leuten gearbeitet habt und die sind zufrieden und die treffen andere Menschen, die gerade Fragen in ihrem Leben zu beantworten haben, dann werden die sagen, Mensch, sprich doch mit der Annika. Sprich doch mit dem Felix. Der Christian, das ist ein toller Coach. Der hat mir richtig geholfen. Und so passiert das bei mir auch. Es kommen ständig Leute zur Tür rein, die sagen, der so und so hat dich empfohlen und dem vertraue ich und dich würde ich gerne kennenlernen.
Wie viele Coaches hattest du bis dato?
170. Ich habe nicht genau gezählt, aber ich habe letztes Jahr mal gezählt und da waren es mehr als 150. Und seitdem ist doch schon einiges passiert und jetzt sage ich gerade mehr als 170. Aber genau. Also es ist eine deutlich dreistellige Zahl. Und manche davon nur ganz kurz und manche davon betreue ich seit mittlerweile fast 3 Jahren.
Ist das Coaching der größte Teil deines Alltags oder machst du noch was anderes?
Ja und ja.
Okay.
Coaching ist der große Teil meines Alltags. Ich habe im Moment auch sehr viele Kunden, verbringe 3 oder 3,5 Tage pro Woche mit Coaching, also wirklich in Sessions oder in der Vor- und Nachbereitung von Sessions. In meinem Büro in Berlin oder auch virtuell. Meine Kunden sitzen so quer durch Europa und Israel. Und jetzt ist es aber so, dass ich mich eigentlich, bevor ich mich als Coach identifiziere, identifiziere ich mich als Unternehmer und als Kreativer. Das heißt, da gibt es noch einige andere Sachen, mit denen ich mich beschäftige. Ich habe gerade meine neue Single veröffentlicht. Die findet man auf Spotify. Und die ist Teil eines größeren Albums, das jetzt über die nächsten Monate Song für Song rauskommt. Das Album heißt Hope, Hoffnung. Damit habe ich mich natürlich ganz intensiv beschäftigt die letzten Monate, die Songs zu produzieren im Studio und jetzt natürlich auch mit der Veröffentlichung. Ich schreibe sehr, sehr viel. Das macht mir Spaß, weil mir das selbst Klarheit bringt.
Was schreibst du genau?
Ich schreibe auf meinem Newsletter oder Blog oder wie man das heutzutage nennt. Der heißt Chaos and Clarity. Den kann man über meine Webseite ganz gut finden und sich da eintragen. Und da schreibe ich über alle Themen, die mich interessieren. Was heißt das konkret? Ich habe mich zum Beispiel in den letzten Monaten intensiv mit dem Thema Mental Load auseinandergesetzt. Diese nie enden wollende To-Do-Liste, die wir immer in unserem Kopf mittragen und denken, ich darf nicht vergessen, dem noch eine E-Mail zu schreiben. Bei der Steuererklärung brauche ich noch dieses Dokument und wir müssen Klopapier kaufen. So, ne? Und das fliegt dann so in unserem Hirn rum und belastet uns die ganze Zeit mental. Und wir ärgern uns dann immer, wenn wir dann irgendwas doch nicht geschafft oder nicht dran gedacht haben. Und insbesondere in Beziehungen ist Mental Load ein Riesenthema, ja.
Oh,
wer kauft am Ende das Klopapier?
Ja, also da bei uns ist das, glaube ich, relativ klar geregelt. Aber ich finde das ganz gut. Ich würde hier gerne einen Bogen schlagen. Viele Leute, die irgendwie wechselwillig sind und sagen, ich habe gar keine Zeit, mich damit zu befassen. Ich habe meinen Job, ich habe meinen Alltag und ich werde es doch nie im Leben schaffen, wenn du jetzt vom klassischen Bewerbungsprozess ausgehst, Jobs zu suchen, mich zu bewerben, Gespräche zu führen, Assessment Center zu machen. Also das ist ja, vor allem wenn du so in sehr, sehr ausgiebigen Prozessen drin bist, ist das ja quasi ein Part-Time-Job, ja? Das ist schon sehr, sehr schwierig nebenbei zu machen. Ich verstehe aber auch, dass das Risiko unglaublich groß ist, zu sagen, ich kündige jetzt und dann habe ich Zeit, was zu finden. Im besten Fall findet man was, im schlimmsten Fall halt nicht. Im noch schlimmeren Fall bist du der Alleinversorger. Das würde mich interessieren bezüglich so Mental Load. Wie kann ich mir Zeit beziehungsweise auch einfach mentale Kappa freischaffen? Und da würde mich interessieren, sind das alles Techniken, die du selbst anwendest? Oder sprechen wir von, du kannst auch einfach Tools nutzen und deine Gedanken parken? Ich habe immer, keine Ahnung, ich bin relativ retro und arbeite mit To-Dos. Das war früher mal Wunderlist. Und ich sag immer, in meiner Welt ist das mein Denkarium. Ja, Dumbledore hat seine Gedanken auch in diesen komischen Teich da reingesteckt. Ich weiß, wenn das da drin ist, dann wird mich das irgendwann in erinnern. Und ich kann in meinem Kopf das komplett ausschalten und muss nicht ganze Zeit dran denken. Es gibt aber Leute, die können das ja im Kopf komplett nach hinten stellen. Und das ist ja eine völlig wilde Geschichte.
Ja, jetzt sind wir ja wieder auf die Einzeldimensionen zurück. Ne? Also ja, womit sorry. Ich mich beschäftige, ist es in Beziehung. Nee, es ist voll okay, aber das ist genauso ein spannendes Thema. Um das jetzt in den Kontext zu stellen von so einem Wechselprozess, ja, einem Jobwechsel oder vielleicht sogar Karrierewechsel. Diese Veränderungen, über die denke ich immer in 2 Typen nach. Es gibt so eine klassische Lebensveränderung, kleine wie große, die sich über einen gewissen Zeitraum hinziehen. Da baut sich ein gewisser Druck auf, weil die Lebenssituation, in der wir drin sind, irgendwie nicht mehr passt mit dem, was wir uns eigentlich vorstellen, vielleicht mit unserer Wertebasis nicht mehr zusammenpasst. Und irgendwann ist der Punkt gekommen, wo wir sagen, nee, jetzt reicht's. Jetzt muss ich mir was Neues suchen. Und jetzt bin ich auch bereit, diesen Zusatzaufwand, diese Zusatzbelastung auf mich zu nehmen, um diese Veränderung herbeizuführen. Ja, also das ist eine Gleichung, wo auf der einen Seite ist, wie viel Spannung ist im System, wie viel Druck habe ich schon, weil irgendwie da so eine Kluft zwischen meinem Wunschleben und der Realität meines Lebens ist. Und auf der anderen Seite, wie viel Aufwand ist es, sich dieses neue Wunschleben irgendwie zusammenzustellen. Das nenne ich, auf Englisch nenne ich es Transition, Übergang. Ja. Und dann gibt's Transformationen. Gestern habe ich ein Webinar gehalten, da habe ich gesagt, Transformation ist Coaching-Sprech und einfach der coole Bruder von richtiger, fundamentaler Perspektivenwechsel. Klingt einfach nur geiler, wenn man Transformation sagt. Aber was ist das? Da haut uns richtig den Boden unter den Füßen raus. Das passiert typischerweise, wenn wir Menschen in unserem Umfeld verlieren, Beziehungen auseinanderbrechen oder vielleicht werden wir gekündigt, ja, oder die Firma geht pleite. Irgend so ein unvorhergesehenes Ereignis passiert, das uns zum Teil oder komplett unsere Anker im Leben entzieht. Und da müssen wir uns komplett neu orientieren. Und es fängt an mit einem großen Knall und dann fangen wir an, aus den Stücken uns wieder was zusammenzuziehen. Das sind so die zwei Veränderungsprozesse. So was hat es mit Mental Load zu tun? In diesem Transition-Prozess haben wir Vorbereitungszeit. Ne? Da können wir uns vielleicht auch den Zeitpunkt raussuchen, wann wir dann wirklich sagen, so, okay, ich beginne jetzt mal, ich stelle mir das strategisch zusammen, mit wem spreche ich zuerst und so weiter. Und wir können gewissermaßen auch diesen Druck vielleicht einfach aushalten und sagen, ja, ist scheiße, aber es ist jetzt gerade nicht so die Phase. Ich habe zwei kleine Kinder, mein Sohn ist gerade 6 Wochen alt und bei mir ist, also das habe ich schon erzählt, was ich alles Mögliche mache, ne? Deswegen ist es jetzt vielleicht schon ein bisschen schräg, aber ich kann keine irre, riesengroßen Sprünge machen. Ich kann gerade nicht irgendwie so nach San Francisco fliegen für die Begleitung von 5-tägigen Offsites. Ich fahre auch nicht nach Nürnberg für die Begleitung eines 2-tägigen Offsites. Das geht einfach gerade nicht in der Realität, in der wir stehen als Familie. Aber es gibt natürlich andere Menschen, die sich auch über so einen Jobwechsel im Moment vielleicht keine Gedanken machen können. Wie du sagst, ich bin gerade Alleinverdiener, solche Themen. Da kann man die Mental Load steuern in so einer Transformation. Geht's nicht. Auf einmal sitzt du ohne Job da. Dann hast du Zeit, dann musst du dir was Neues suchen, dann musst du dich neu orientieren.
Wenn du jetzt sagst, du hast jetzt 2 kleine Tipps an jemanden, der so eine mentale Blockade hat und denkt so, es ist viel zu viel, ich krieg das nicht hin. Mhm. Was für so kleine Werkzeuge könntest du jemandem an die Hand geben?
Ja, also das erste ist, du musst nicht alle Schritte wissen, um den ersten Schritt zu machen. Mein Job als Coach ist auch nicht, die komplette Roadmap aufzuschreiben in all ihren Unterpunkten. Mein Job ist nur, die Menschen, die mit mir arbeiten, zum erstnächsten Schritt zu führen und sicherzustellen, dass sie diesen nächsten Schritt auch machen. Und das kann ein ganz kleiner Schritt sein, weil ganz viele von uns, wenn wir vor solchen Veränderungen stehen, dann sind wir gefangen in unserer eigenen Problemstarre. Wir bewegen uns nicht, weil wir Angst haben, was passiert, wenn wir uns bewegen würden. Und weil wir irgendwie über all die Sachen nachdenken, die diese Bewegung mitbringt. Aber wir müssen nicht alle Sachen gleichzeitig machen. Wir müssen nur eins machen. Und deswegen ist die Frage, was ist die eine Sache, die ich heute tun kann, um einen Schritt näher zu kommen? Und das ist auch eine super Frage, die man sich oben in sein Tagebuch reinschreibt.
Also was ist der eine Schritt, den ich machen kann, um meinem potenziellen Ziel einen Müh näher zu kommen?
Genau, und zwar heute. Was ist der eine Schritt, den ich heute machen kann?
Okay.
Da kann man es nicht rausschieben. Es geht darum, was ich heute tun kann und was heute in meiner Kontrolle steht. Und da kommen wir zum zweiten Punkt, zum zweiten Tipp. Es gibt ein ganz tolles Framework, das heißt Circle of Control. Circle of Control beschreibt all die Dinge, die in meiner direkten Kontrolle sind. Das ist anders als Dinge, die ich beeinflussen kann, aber eigentlich nicht so ganz kontrollieren kann. Und all die Dinge, die mich beeinflussen, aber die ich nicht beeinflussen kann und die ich auch nicht kontrollieren kann. wenn ich in die Zeitung schaue, dann lese ich da alle möglichen Sachen, die beeinflussen mich möglicherweise, aber die kann ich wahrscheinlich nicht kontrollieren und nicht mal beeinflussen. Ja? Aber wenn wir über sozusagen die Wechselwilligen nachdenken, kann ich mir heute eine Liste erstellen mit den Merkmalen, die meine nächste Rolle haben soll. Und die hat vielleicht 5 bis 10 Stichpunkte. Ja, es ist sehr wahrscheinlich, dass man das machen kann. Auf dem Weg in die Arbeit, auf dem Weg von der Arbeit zurück, in der Mittagspause, mal schnell auf dem Handy was runtergetippt. Das geht. Das dauert 5 oder 10 Minuten.
Also wir brechen das große Ziel in kleine Arbeitspakete runter.
Und in solche, die wir, ohne abhängig zu sein von irgendjemand anderem, kontrollieren können. Weil wir erzählen uns ganz oft Geschichten, ja, da muss ich noch auf das warten und hier noch und da brauche ich noch den Input und ich weiß ja noch nicht und ich kann ja noch nicht. Und wir erzählen uns diese Geschichten zum Teil einfach auch, weil sie dienlich sind, um diesen Veränderungsprozess nicht loszutreten, weil wir Schiss haben davor. Und das ist ja okay. Wir dürfen ja Schiss haben vor der Veränderung. Was nicht heißt, dass wir nicht trotzdem auch starten dürfen.
Das stimmt.
Übrigens ein großer Teil meiner Arbeit, meinen Kundinnen und Kunden zu vermitteln, dass es völlig okay ist, Schiss zu haben. Und dass es völlig okay ist, überfordert zu sein. Auch in Führungspositionen. Ja, weil wir irgendwie immer noch in vielen Fällen so diesen Gedanken und diese Vorstellung haben, dass wir so stark und confident sein müssen und immer genau wissen, wo es lang geht.
Ich glaube, Wachstum kommt ja auch durch das Ungewisse und das Unbekannte. Genau. Wenn wir ja alles wüssten, dann würden wir vermutlich nicht wachsen. Ja, es gab auch einen Grund, warum Napoleon losgezogen ist. Nicht, weil er es toll zu Hause fand. Wenn wir jetzt sagen, wir haben jetzt jemanden, der unzufrieden ist, da ist die Motivation da, man möchte was verändern und irgendjemand hat der Person gesagt, so, sprich doch mal mit einem Coach. Da ist dieser Gedanke schon mal gepflanzt. Man möchte sich mit ihm unterhalten. Man ist tendenziell mit der Idee offen. Jetzt haben wir dieses Wort Coach. Das ist ja in aller Munde. Es gibt auch sehr viele Leute, die sich Coach schimpfen. Das ist ja tatsächlich keine staatlich anerkannte Berufsbezeichnung, wenn ich es richtig in Erinnerung habe.
Richtig, ja.
Und das heißt, de facto kannst du einen VHS-Kurs machen, einen Wochenendkurs oder eine sehr, sehr langwierige, intensive Ausbildung. Wie finde ich jetzt jemanden, wo ich weiß, okay, der Claudia war nicht langweilig, die hat irgendwie ein Zertifikat gebraucht und ist der Meinung, jetzt Leuten helfen zu können, sondern wo finde ich erstens jemanden, der wirklich qualifiziert ist und wie finde ich die richtige Person für meine Needs?
Ja, wie du schon richtig sagst, Coaching ist keine geschützte Bezeichnung, da muss man echt aufpassen. Und ich selbst überlege auch immer wieder, ob ich mich nicht eigentlich von diesem Begriff lösen sollte, von diesem Titel lösen sollte.
Bist du de facto ein Sparring-Partner, jemand, der reflektiert?
Ja, definitiv auch. Also die Metaphern, mit denen ich oft arbeite, ist, ich bin die Hebamme für die Ideen und Projekte meiner Kunden.
Oh, wow. Ja, wow, das höre ich zum ersten Mal, but it makes sense.
Ja, ne, ich bin der Produzent, ja, ich habe jetzt lange mit den Musikproduzenten zusammengearbeitet. Ich bin der Produzent für die Projekte meiner Kunden und die Firmen meiner Kunden. Ich versuche die Ideen und die Qualitäten und die Details aus ihnen so rauszulocken und ihnen dann zu helfen, das irgendwie umzusetzen, ja. Ich bin zum Teil einfach auch der Brückenbauer in der Kommunikation zwischen ihren Teams. Also es gibt noch ganz viele andere Metaphern und Bezeichnungen, die ich nutzen könnte. Aber, um jetzt nochmal zurückzukommen, es gibt in der Tat schon ein paar Coaching-Vereinigungen, die Qualität sicherstellen. Dazu gehört in Deutschland der DVCT, der Deutsche Verband der Coaches und Trainer.
Also das solltest du wissen, ja?
Ja, da bin ich nicht zertifiziert. Also der DVCT.
Also du berätst die European Commission, dann solltest du aber auch die Coaching-Vereinigung auch auf dem Schirm haben.
Und dann gibt es den ICF, den International Coaching Federation. Ja, und es gibt noch so einige andere, aber das sind jetzt so die beiden, die man im deutschen internationalen Kontext schon mal kennen könnte. Wenn jemand zertifiziert ist beim ICF oder beim DVCT, dann ist das schon mal ein gutes Zeichen. Dann haben die sich lange mit der Frage wie man eigentlich ein guter Coach ist, auseinandergesetzt mit Trainern, die auch sehr, sehr viel Erfahrung haben. Das ist ein wirklich aufwendiger Prozess, auch diese Zertifizierungen überhaupt aufrechtzuerhalten. Ich bin beim ICF zertifiziert. Dann gibt es zwei weitere Fragen. Wie weiß ich denn jetzt, dass die gut sind? Also ich habe jetzt zum Beispiel über die Homepage des deutschen Verbandes vom ICF einen Coach gefunden, sagen wir mal die Silke. Und dann wissen wir nicht, ist die Silke denn eigentlich eine gute Coachin? Dann schreiben wir sie an und dann fragen wir sie vielleicht so, könntest du mir ein, zwei Menschen vorstellen, die schon mal mit dir gearbeitet haben? Könnte ich nach einer Referenz fragen? Und dann spricht man mal mit ein, zwei anderen Leuten und horcht einfach mal, was die Arbeit von Silke im Leben dieser anderen Menschen ausgelöst hat.
Und vielleicht ein leeres Konto.
Vielleicht ein leeres Konto und vielleicht sagen die, aufgrund der Arbeit mit Silke habe ich gelernt, dass Geld mir gar nicht wichtig ist, deswegen habe ich alles weggegeben und ich bin der glücklichste Mensch ever. Fair point! Super, leeres Konto, glücklicher Mensch, die sind super happy. Wer weiß, ne? Aber also der Punkt ist ja immer nach Referenzen fragen. Ich bin mittlerweile auch schon fast aktiv dabei, den Leuten zu sagen, so, übrigens, das ist, was andere Menschen mit mir gemacht haben. Das ist Teil meiner Follow-up-E-Mail, wenn jemand mit mir ein Erstgespräch geführt hat. Hier sind so 10 verschiedene Cases, die andere Menschen mit mir bearbeitet haben. Wenn du mit denen sprechen möchtest, sag mal Bescheid. Ja, das solltest du machen. Und da muss man auch dazu sagen, wenn man mit einem gut ausgebildeten Coach arbeitet, dann sind so 60%, 70%, 80% kann fast jeder Coach, der halbwegs gut ausgebildet ist, abdecken des Wertes. Ja, so eine reine Coaching-Arbeit, wo es noch nicht darum geht, irgendwie besonders viel von deinem Feld zu verstehen. Ja, ich habe eine sehr spezielle Kundengruppe. Ich arbeite nur mit Gründerinnen und Gründern, beziehungsweise Unternehmerinnen und Unternehmern. Ja, ja, da habe ich mich aus bestimmten Gründen rein spezialisiert, auch weil ich aus dieser Kundengruppe natürlich irgendwie selbst stamme und die finanziert habe früher und selbst auch Unternehmer bin. Aber ich könnte auch jemanden, der jetzt hier an meinem Büro vorbeiläuft, wahrscheinlich coachen und auch Wert schaffen. Nicht so viel, wie ich es in meiner Nische könnte, aber so ein gutes Stück kann ich einfach nur aufgrund der Tatsache, dass ich bestimmte Prozesse beherrsche, bestimmte Tools beherrsche und so ein Verständnis habe, was Veränderungsprozesse sind bei Menschen, kann ich trotzdem machen. Und das gilt für alle Coaches da draußen.
Also General Coaching outside your business bubble ist de facto auch möglich.
Voll. Und das ist auch deswegen wichtig, weil ganz viele spezialisierte Coaches dann einfach teuer sind.
Und wenn du jetzt nochmal zusammengefasst sagen würdest, so 3 Red Flags für Coaches, mit denen du nicht arbeiten solltest. Oder was sind so 3 Red Flags, wo du sagst, Finger weg?
Wenn jemand sagt, dann musst du mir einfach vertrauen. Ja, also, hey, das musst du jetzt einfach mal so akzeptieren. Das würde ich nicht machen. aus welchem Grund soll ich denn einfach irgendwas akzeptieren? Wenn jemand Versprechen macht über Sachen, die du erreichen kannst im Coaching, weil die Person, die dich als Coach kennenlernt, die kann in dem Moment noch gar nicht wissen, was alle sonst noch so in dir schlummert. Der Prozess vom Coaching ist ja keine Beratung, wo ich einen X-Schritt-Prozess anlegen kann und ich weiß, der funktioniert immer. Der Prozess des Coachings kann genauso gut dazu führen, dass du sagst, ach ja, stimmt, ich will meinen Job doch nicht wechseln. Ich bin ganz happy da. Das ist cool. Ja? Da habe ich irgendwie meine Ruhe und ich konzentriere mich auf den Fußballverein. Das ist ja auch total fair. Ja? Also jemand, der Versprechen über den Outcome macht, eher schwierig und die auch noch garantiert. Eher schwierig. Jemand, der von dir verlangt, dass du erstmal vertraust. Ne?
Also vertrau mir. Ich verspreche dir, in 3 Monaten hast du das geschafft.
Genau. Ja, toll. ich glaube, das reicht schon.
Okay. Also wenn ihr das gehört habt, sofortiger Abbruch. Sofortiger ja. Abbruch.
Das ist dann schwierig. Es gibt verschiedene Geschäftsmodelle. Ich arbeite so, dass Menschen, wenn sie mit mir arbeiten, immer nur für einen kurzen Zeitraum mit mir arbeiten, also für einen Monat mit mir arbeiten. Und wenn sie dann keinen Bock mehr haben, dann sollen sie doch bitte das sagen und dann hören wir auf, dann pausieren, wir machen später weiter, wie auch immer. Es gibt aber auch Coaches, die sagen so, Coaching mit mir bedeutet, du musst dich für 12 Monate committen.
Der Coach muss deine Miete auch zahlen, ja?
Das hat sicherlich auch solche Gründe, ja. Also, ne, wenn ich nicht genügend Interessenten habe und da kommt einer, dann möchte ich natürlich, dass der erstmal bleibt. Das hat aber zum Teil auch damit zu tun,
dass willkommen in jeglicher Selbstständigkeit.
Genau. Dass Coaches dann auch bewusst als Mittel der Intervention schon nutzen. Wie ernst ist es dir, diesen Prozess zu durchlaufen? Ja, wenn du mir erzählst, du willst irgendwas ganz Fundamentales bei dir bearbeiten und ich habe so viel Erfahrung mit dieser Art von Prozessen, dass ich weiß, es dauert mindestens 9 Monate, dann sage ich, pass mal auf, das können wir machen. Das dauert 12 Monate und ich möchte, dass du dich jetzt committest. Und wenn du das nicht tust, dann ist es dir nicht ernst genug. Das ist okay, da kannst du ja Nein sagen. Aber das wird es brauchen. Und das ist die erste Intervention.
Ich schweife jetzt einmal eine kleine Runde. Ich weiß, dass Psychologen und Psychotherapeuten sich oft selbst therapieren lassen. Das auch zum guten Ton gehört, selbst mal in eine Therapie oder mal in einen Austausch zu gehen. Wie ist das mit Coaches? Lässt du dich auch selbst coachen?
Auf jeden Fall. Ich bin auch gerade wieder dabei, mir einen neuen Coach zu suchen. Ich halte das genauso, wie ich es auch bei meinen Kunden mache. Ich lasse mich coachen über bestimmte begrenzte Prozesse. Also im Moment geht es mir darum, dass ich sage, ich muss verstehen, was die nächste Version meiner Coaching-Praxis ist, wie das aussehen kann. Ich habe so verschiedene Szenarien, aber ich brauche jemanden, der mir hilft, das Ganze mal irgendwie zu durchdenken. Ich muss auch verstehen, wie meine unternehmerische Arbeit drumherum funktioniert und wie sich das Coaching darin einbettet. Ich mache noch ganz viele andere Sachen drumherum, digitale Kurse. Ich habe mich sehr intensiv mit der Frage auseinandergesetzt, ein Buch zu schreiben und da auch schon mit Verlagen gesprochen. Ich habe das Album, ich habe eine Familie, da ist wahnsinnig viel irgendwie. Wie passt das zusammen? Ich habe einen Coach, mit der ich diese ganze Schreibarbeit mache. Ja, die aus mir herauskitzelt, was willst du eigentlich sagen? Die arbeitet in der Doppelrolle, dass sie mein Coach ist und meine Editorin, aber ne, eins nach dem anderen. Und wo ich auch sehr viel gute Erfahrungen gemacht habe, ist mit Coaches, die so auf der körperlichen Ebene arbeiten. Ja, gut, im Kontext meines Albums habe ich viel Gesangsunterricht genommen und dort auch im Coaching-Modus gearbeitet oder diese Menschen haben mit mir im Coaching-Modus gearbeitet und gefragt, was willst du eigentlich gerade ausdrücken? Was ist denn das, was du hier sagen willst? Weil das eine ist, Gesang zu verstehen als einfach körperliches, ne, die Muskeln zusammenspielen lassen, ja, und die Physik.
Also Stimmerzeugung.
Stimmerzeugung, Stimmbänder, ja, Physiologie. Und das andere ist, welche Emotion möchtest du denn da eigentlich übertragen? Was möchtest du ausdrücken?
Ja, wenn ich dir aber was singe und sage, ich möchte diese eine Emotion übertragen, dann bin ich mir sehr sicher, dass diese Emotion nicht das gleiche bei dir auslösen wird wie bei mir. Also da bin ich sehr sicher.
Ja, aber wenn du über etwas singst, was dir wahnsinnig viel bedeutet und ich merke... Klingt
trotzdem scheiße für andere.
Wer weiß, wenn ich merke, wie dir die Tränen kommen, wenn du über irgendwas singst oder irgendwas sprichst, und das trifft in mir einen Punkt, dann will ich genau das. Dann will ich genau das Unverfälschte, das vielleicht schief ist, das vielleicht kratzt, ja, das vielleicht irgendwie so all over the place, zu laut, zu leise ist, und nicht richtig in Teilen. Und ja, alle diese Sachen, die sind so Musiktheorie und Rhythmus und so und Technik, ja, das gibt's und das soll es auch geben. Aber das ist egal, wenn die Emotion nicht da ist. Weil dann interessiert es die Menschen nicht. Es gibt so viel Musik da draußen. Jede AI kann Musik heute komponieren. Und die Menschen suchen ja nach Verbindung, nach Authentizität, bei der Künstlerin. Und das zum Beispiel mache ich auch mit Coaches. Also ja, ich lasse mich coachen in vielen Fällen und ich gebe auch letztes Jahr bestimmt 30.000 Euro für Coaching ausgegeben. Es ist jetzt ein bisschen extrem, aber ja.
Interessanter Punkt. Was ist ein faires Pricing für Coaching? Wo fängt's an? Was ist die Spanne, also die ganze Spanne des Möglichen? Oder woran merke ich Finger weg?
Ja, nach oben gibt es keine Grenzen. Nach oben gibt es keine Grenzen. Das hat allein schon damit zu tun, wenn ich einen Milliardär coache und der mir sagt, das ist der wichtigste Prozess meines Lebens. Und ich sage, okay, es kostet 55 Millionen. Und der sagt, ja, das ist ungefähr so, dann fühlt sich irgendwie ernst für mich an, ja.
Coaching zu 55 Millionen Deal.
Bam, ne? Du bist auch ein Coach. Und gleichzeitig, wenn ich einen Studenten coache, ich habe immer wieder auch mal Leute, die ich sozusagen Privatpersonen, die ich coache, die das nicht aus einem Firmenbudget zahlen, wo sie selbst CEO sind. Und da sage ich halt auch, mir ist schon bewusst, dass meine Business-Preise, das sind keine Privatpersonenpreise.
Ich glaube, was vielen Leuten nicht bewusst ist, leider, wenn man so ein Business-Pricing sieht, das ist vielleicht auf den ersten Blick sehr, sehr teuer. Es hat aber einen potenziellen sehr, sehr großen Impact auf dein Business und somit einen ganz, ganz anderen Outcome. Ich glaube, das ist so für die Person, die vielleicht das jetzt nicht von der Arbeit gesponsert bekommt, dass das den Personen oft nicht bewusst ist, was für einen Impact
es haben kann. Um da konkrete Zahlen zu nennen, so der durchschnittliche Coach nimmt irgendwie so 100 Euro oder 100, 200 Euro die Stunde. Ein Executive Coach, der auf einem höheren Level arbeitet, der nimmt irgendwo ab 300, 500 Euro die Stunde. Jemand, der mit Unternehmen arbeitet, und dann begeben wir uns ja in so Top-Level-Unternehmensberatungen rein, der nimmt vierstellig die Stunde. Ja? Beziehungsweise dann bewegen wir uns gar nicht mehr in Stundenpaketen. Kunden, die mit mir arbeiten, zahlen irgendwo zwischen 3.000 und 20.000 Euro im Monat. Sage ich jetzt mal so ganz pauschal, ohne, da können wir uns jetzt ewig unterhalten, was da dann drin ist. Da steckt wahnsinnig viel Arbeit drin und dann sind die Firmen sehr, sehr groß und dann, wenn die 20.000 Euro bereit sind auszugeben, dann muss da richtig viel Wert erzeugt werden und dann ist es für die eine Investmententscheidung und die sagen, na easy, wir haben irgendwie, keine Ahnung, 350 Mitarbeiter. Wenn wir nur 2% besser werden, weil wir mit diesem Coach in unserem Vorstand zusammenarbeiten, dann haben wir das so weit rausgeholt, dann war das das beste Investment, was wir diese 2 oder 3 Monate gemacht haben.
Ich glaube, man kann ja einfach Hiring Cost dagegen legen. Wenn die Person halt irgendwie es dann, nennen wir es mal auf gut Deutsch, nicht geschissen bekommt und das Unternehmen verlässt aus persönlichen Gründen, persönliche Challenges, Überforderung oder einfach nicht dem Druck standgehalten, dann gehen die Hiring Cost ja wieder los. Und bei so einem Jahresgehalt kann das halt locker ein halbes, ganzes Gehalt sein für einen Headhunter. Dementsprechend ist das ja also fair gepriced und absolut reasonable.
Und dann musst du überlegen, wenn du jetzt den CEO und die Gründerin von so einem Unternehmen nimmst, das vielleicht, weiß ich nicht, 50 Millionen Euro bewertet wurde und die fällt aus den Schuhen, sage ich immer, die hat auf einmal irgendwie einen Burnout, kriegt das einfach nicht mehr hin, dann geht so ein Unternehmen zugrunde, dann haben wir 50 Millionen Euro zerstört. Nicht, dass ich jetzt 49 Millionen Euro dort verdienen wollte, aber das ist dann ein Extremfall.
Unschön. Wenn jetzt also jemand sagt im Unternehmen, oder nicht im Unternehmen, eine Privatperson, hey, ich bin unglücklich, ich öffne mich der Idee, würdest du empfehlen, vielleicht ein bisschen recherchieren, aber einfach auch mal im Umfeld fragen, mit wem hattest du gute Erfahrungen und das so ein bisschen als Kickoff zu nutzen?
Ja, also genau das. Zuerst mal im Umfeld fragen, ich gucke gerade nach einem Coach. Ich habe das genauso gemacht. Ich habe letzte Woche begonnen, in meinem Umfeld zu fragen, andere Coaches, die ich kenne, die so auf meinem Niveau irgendwo unterwegs sind, und mich kennen, Freunde zu fragen, mein Netzwerk zu fragen. Ich suche einen Coach. schon eine relativ spezielle Suche, wen könnt ihr mir denn empfehlen? Ja, und hat dann so ein bisschen so meine Kriterien gelistet.
Und der muss besser sein als ich.
Der muss halt verstehen, was es bedeutet, ein Coaching-Unternehmen aufzubauen. Ja, um sich da ein bisschen einfühlen zu können. Und der darf nicht beginnen, irgendwie über sein Pricing nachzudenken, wenn ich ihm erzähle, was meine Preise sind. Ja, weil dann haben wir keine saubere Coaching-Beziehung. Ja, das ist für mich dann wichtig. Aber genau, also wir beginnen uns umzuhören in unserem Umfeld, bei Menschen, die in ähnlichen Situationen sind, mit wem arbeiten die denn? Wen können die empfehlen? Klar kann man auch mal auf Google suchen, man muss aber echt auch vorsichtig sein, weil gerade im Umfeld von Coaching und Beratung gibt es sehr viele Leute, die sind sehr talentiert in Online-Marketing. Und selbst wenn man meinen Namen sucht, gib mal meinen Namen ein, da werden die ersten 3-4 Ergebnisse sind irgendwelche Coaches, die es für eine gute Idee halten, auf meinen Namen zu binden. Ich sehe schon, du gibst das gerade ein.
Natürlich gebe ich es gerade einmal sofort gucken, ja.
Genau, da gibt es irgendwelche anderen Coaches, die es für eine super Idee halten, da dann irgendwie aufzutauchen. Das sind gekaufte Google-Ergebnisse.
Aber es ist schon geil. Also ja, die sollten vielleicht einen Marketingkurs geben für Social Ads anstatt Beratung im Coaching-Bereich.
Und vielleicht machen die das sogar, ne? Vielleicht sind das sogar Marketingberater. Also man muss das ein bisschen mit Vorsicht genießen, was man so online dann findet, weil es gibt sehr talentierte Marketer da draußen, die sich als Coach schimpfen oder wirklich auch ernsthaft als Coach selbstständig gemacht haben und aber besser Marketing sind, als sie im Coaching sind. Deswegen sind Referenzen so unglaublich wichtig und man darf schon mal fragen, welche Ausbildungen und Erfahrungen sie denn schon haben, weswegen sie glauben, dass ihre Erfahrung so relevant ist für uns.
Also wichtig ist, wir hinterfragen die Persona und nehmen nicht alles einfach so hin. Normalerweise frage ich unsere Gästinnen, was die verrückteste Erfahrung aus deren Arbeitsalltag war. Ich weiß nicht, ob du jetzt aus dem Nähkästchen sprechen darfst oder ob das der Schweigepflicht unterliegt. Was war also ein Edge Case oder was sehr entertaining, was zu dir gekommen ist?
Ja, also ich kann schon hier und da Geschichten erzählen, ohne Namen zu nennen. Ist in dem Fall auch nicht möglich, das zurückzuverfolgen. Ich habe in der Tat mal den CEO gefeuert, also meinen Kunden sozusagen aus seiner Firma heraus begleitet für einen gewissen Zeitraum. Und zwar war der Fall so, er war zu dem Zeitpunkt schon eine ganze Weile bei mir als Kunde und wir waren da schon Team-Offside. Und ich hatte eine Kollegin dabei, die mit mir dieses Team-Offside begleitet hat. Und wir saßen so zusammen und haben gesagt, so, der ist gar nicht mehr fähig, diese Firma gerade zu führen. Und die Tatsache, dass er das versucht, schadet ihm selbst. Der war zu dem Zeitpunkt familiär in der Situation, dass er sich absolut um seine Familie kümmern musste, aus gesundheitlichen Gründen, also um die Gesundheit seiner Familienmitglieder. Und war sozusagen da so abgelenkt und all over the place, dass ich ihn dann zu einem Waldspaziergang eingeladen habe und ihm mit unmissverständlichen Worten das Angebot gemacht habe, ob er nicht ein mehrwöchiges oder vielleicht auch monatiges Sabbatical in Betracht ziehen wollte.
Gute Reise, wir wünschen Ihnen einen guten Flug, tschüss.
Genau, und dann bin ich alleine wieder aus dem Wald rausgegangen.
Also, wichtige Regel, wenn Julius dich auf einen Waldspaziergang einlädt.
Genau, Schuhe an. Du musst schnell laufen. Nee, aber der ist heute noch mein Kunde. Der sagt im Nachhinein, das war eine der besten Entscheidungen, die hat er am Ende des Tages getroffen. Er hätte auch einfach sagen können, Julius, du bist ein Idiot, du bist gefeuert. Und da bin ich auch ein Risiko eingegangen, weil das macht ein Coach nicht. Ja, das ist nicht die Aufgabe eines Coaches, jemanden irgendwie erstens Ratschläge zu erteilen und zweitens Leute aus dem Unternehmen zu nehmen. Aber in dem Fall habe ich einfach meine unternehmerische, menschliche Verantwortung wahrgenommen und gesagt, du, ich sehe dir gerade zu und es geht dir nicht gut. Es geht deiner Familie nicht gut und es geht der Firma nicht gut in der Art und Weise, wie ihr da gerade unterwegs seid. Und es gibt hier die Möglichkeit, dass du dir jetzt mal 6, 8 oder 10 Wochen nimmst und dich um deine Familie kümmerst. Und er hat mich angeschaut und hat gesagt, ja.
Aber die Tatsache, dass er noch bei dir ist, spricht ja absolut für dich.
Ja, der ist ja dann auch zurückgekommen und das war dann auch, das war auch sehr, sehr hilfreich, ne? Genau, und der ist immer noch bei mir Kunde. Mein sozusagen längster und ältester Kunde.
Wir haben ja generell vorhin so ein bisschen die Wechselwilligkeit gesprochen. Was sind in deinen Augen so 1, 2 Indikatoren, wo du denkst, okay, jetzt bist du wirklich wechselwillig. Das ist jetzt nicht so eine Phase, das vergeht oder du hast irgendwie vielleicht so eine Mut, sondern das sind vielleicht so 1, 2 Anzeichen, wo du sagst, okay, maybe this journey came to an end und du solltest dich damit mal auseinandersetzen.
Ja, ich mache in vielen Fällen, wenn ich mit neuen Kunden arbeite, am Anfang so eine Erkundung der Werte. Der Werte, der Prinzipien, der Tugenden. Und guck, wo deren Schwerpunkte liegen. Ja, und dann kann sein, dass jemand so sagt, irgendwie Freiheit. Und dann frage ich, wie stellt sich denn Freiheit für dich dar? Was kommen denn da für Bilder auf? Was sind denn das für Situationen? Gib mir ein bisschen was zum Anfassen, zum Verstehen. Ja. Und dann erkunden wir so, ich sag mal, die 3 bis 5 wichtigsten Werteanker von der Person. Und dann schauen wir uns an, in welchem Umfeld befinden sie sich. Jetzt ist es bei mir eine spezielle Situation, weil das sind typischerweise Gründer und CEOs. Das heißt, die können sich ihren Arbeitsplatz in einem größeren Maße gestalten, als es Angestellte tun können. Aber wenn wir uns diese Werte überlegen und dann zu einem Schluss kommen, dass wir irgendwie ABCDE Werte vertreten wollen und die ganz im Tiefen bei uns verankert sind und unser Arbeitsumfeld aber irgendwie X, B, Z, G und M Werte vertritt und dass da praktisch keine Überschneidung mehr ist, dann sollten wir uns überlegen, ob es jetzt nicht wirklich mal Zeit wäre, zu wechseln. Ja? Weil dann wird dieser Gap, ich weiß nicht, ob du dieses Bild kennst, Claude Van Damme, wo er zwischen diesen 2 Fliegern steht und immer weiter im Spagat auseinandergeht, weil die Flieger auseinander.
Das waren auch LKWs, oder?
Ja, genau. Da gibt es dann so eine LKW-Werbung und weiß nicht genau, was die Originale war. Genau. Also dieses Video, es war ursprünglich eine LKW-Werbung, richtig. Und wenn man sich das anschaut, so diese LKWs fahren auseinander, der Spagat wird immer breiter. Irgendwann geht es nicht mehr. Irgendwann kannst du diese Distanz nicht mehr überbrücken. Und es zerreißt dich. Die auseinanderlaufenden Werte werden dich zerreißen. Und besser solltest du vorher überlegen, ob du nicht vielleicht auf einen anderen LKW umsattelst. Also das ist aber so das Bild, was ich dabei benutze. Und das führt auf die Werte zurück.
Was ich ja immer finde, ist, da haben wir gestern drüber kurz intern diskutiert, wechselwillig ist ich liebe diese neue Mac-Funktion. Für alle, die gerade nur zuhören, Mac hat gerade sowas Tolles, wenn ich einen Daumen hoch mache, kommen hier die ganze Zeit mehr Daumen. Wenn man 2 Daumen macht, gibt es übrigens ein Feuerwerk. Für alle, die es noch nicht wussten, das kann man auch in allen. Das ist ganz wild, aber es ist ganz gut. Das können wir vielleicht mal auf Instagram zeigen. Das kommt immer ganz gut in so einem Videocall an. Beide Daumen runter ist übrigens, das funktioniert auch nicht immer, dann fängt es an zu regnen. Aber ja, kurzer Exkurs in die tollen Apple-Gadgets. Wechselwillig ist oft negativ konnotiert, weil man hat irgendwie abgeschlossen, man ist unglücklich. Aber auf der anderen Seite gibt es auch Leute, die sagen so, naja, ich könnte jetzt genauso weitermachen, I'm completely happy. Ist ja aber auch Neuanfang. Viele Leute ziehen daraus Energie. Ich glaube, es ist ja so eine allgemeine Framing-Geschichte. Hast du Leute, die zu dir kommen, sagen, naja, ich wüsste jetzt gerade nicht, warum ich Coaching brauche, aber ich dachte, ist mal eine gute Idee. Oder ist das immer rock bottom, wenn die Leute bei dir ankommen?
Nee, es ist schon auch Ersteres. Denn sagen dann, also präventiv wäre es vielleicht ganz gut. Meistens sind das die, aber das ist einfach nur ein versteckter rock bottom. Die verkleiden es nur so. Ja, ich meine, das ist am besten mit den Leuten, mit den Teams, die kommen so, wir müssen uns mal über Kommunikation unterhalten. Und ich so, ah ja, was ist los? Und dann reden sie. Und ich ziehe dann so die Summe und sage so ungefähr, ja, you fucking hate each other, huh? Das ist richtig scheiße gerade.
Also man kann sich selbst einmal nicht eingestehen.
Manchmal, ja. Es gibt sicherlich auch solche, die sagen, wir müssen jetzt hier mal in unsere Beziehung investieren. Wir stehen irgendwo am Anfang und wir nehmen gerade jemanden neu rein und wir möchten das Onboarding begleiten lassen. Ja, das gibt's. Das ist super, wenn man das schon so früh macht. Aber typischerweise kommen zu mir schon eher die Leute, die sagen so, also ich weiß gerade nicht, wie ich da allein rauskomme.
Aber es schreit immer nach großer Veränderung.
Ja.
Lieber Julius, wir haben jetzt ein paar Minuten gesprochen. Wir nähern uns dem Ende. Unglaublich spannend, eine höchst qualifizierte und professionelle Sichtweise über das Coaching kennenzulernen. Vielleicht auch ein bisschen mit offeneren Herzen durch die Weltgeschichte zu laufen, Coaches gegenüber. Ich persönlich aus meinem eigenen Umfeld habe viele Leute, die da nicht so gut drüber sprechen, außer Leute, die schon eine positive Erfahrung gemacht haben und dann aber auch ganz schnell ganz große Fürsprecher dafür werden. Daher, ich glaube, ich werde nicht zu dir kommen, aber ich werde ganz viele Leute zu dir empfehlen. Für alle da draußen ist es, glaube ich, unglaublich interessant zu sehen, wie viel Impact es haben kann, so eine Helping Hand zu haben. Dass jemand genau die richtigen Fragen stellt, die man sich selbst nicht stellen möchte. Dass die unbequeme Wahrheit vielleicht am Anfang ein bisschen wehtut, aber dass man das braucht, um zu wachsen und das nächste Level zu erreichen, wenn wir jetzt sehr dramatisch sind. Vielen, vielen lieben Dank für deine Eindrücke und für deine weisen Worte. Was ich letztes Mal vergessen habe, was wir natürlich aber weitermachen möchten, ist, dass der Gast auch mir eine Frage stellen darf. Daher volle Fahrt voraus. Du darfst, wenn du möchtest.
Wenn du dir die Zukunft von dem, was wechselwillig sein könnte, vorstellst, oder was hält dich davon zurück? Was ist in deiner Verantwortung, dass ihr da gerade noch nicht seid oder dass ihr da gerade noch nicht hinkommt? Musst du gar nicht jetzt beantworten. Darfst du mitnehmen?
Ach so, nee, wir haben die Woche genau schon darüber gesprochen. Wechselwillig ist ein Side-Project gewesen. Es war ein Fun-Project und ist gewachsen. Und ist schneller gewachsen, als wir uns vorstellen konnten. Und es war natürlich unglaublich schön zu sehen und zu hören, als die ersten Leute uns kontaktiert haben und meinten, hey, ich hatte das Unternehmen nicht auf dem Schirm, ich hatte den Job nicht auf dem Schirm, ich habe mich beworben. Und wenn dann jemand sagt, ich habe sogar den Job bekommen, dann weißt du, dass du auf irgendeine Art und Weise positiven Impact auf das Leben der Person hattest und auch was verändert hast. Und vor allem einfach, dass man was verändert und ein bisschen disruptiver gestaltet. Ich meine, der rote Faden der ganzen Geschichte ist, dass jede LinkedIn-Ad und jede Job-Ad sich einfach gleich liest und wir versuchen einfach bessere Insights zu geben in Unternehmen. Und das Schöne ist, wir haben mit Startups angefangen, wir haben ganz viele tolle neue Gäste und Unternehmen, die auch sehr bekannt sind in der neuen Staffel. Das heißt, es sind schon schöne Schritte, aber wir machen das alles komplett nebenbei. Und was uns definitiv zurückhält, ist einfach teilweise die Kapazität. Wir müssten so einen Schritt, also top-notch, wir müssten jetzt gefühlt mit 1-2 Festangestellten Vollzeit fahren. Und an dem Punkt sind wir einfach. Wir kriegen das noch ganz gut abgedeckt, aber nichtsdestotrotz, man sieht das, wir haben jetzt ein neues Rebranding, wir sind erwachsener geworden, wir haben das Gefühl, dass wir jetzt auch professioneller werden. Haben wir das Game verstanden? Nein. Hundertprozentig nicht. Aber finden wir jemanden, der das Game da draußen verstanden hat, ja? Dann wäre das der absolute Messias. Wir haben Spaß daran. Das ist die Hauptsache. Wir können Leuten was Gutes tun. Und solange das der Fall ist, möchten wir das genauso weitermachen.
Jetzt kommt die Folgefrage. Die musst du auch nicht beantworten. Was ist der eine Schritt, den du heute tun kannst, der in deiner Kontrolle ist, um da weiterzukommen?
Das weiß ich. Und ich werde es gleich machen.
Super.
Aber es ist gut, das nehme ich mit. Was kann ich heute verändern? Ich glaube, weil ich bin sehr, sehr gut im Listenschreiben, was ich irgendwann nächste Woche machen sollte. Ich glaube, dass man wirklich diese Zeitkomponente nimmt und sagt, was muss ich heute machen? Es muss nicht super Giant Step sein, aber auch einfach im kleinen Maße. Julius, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Für alle da draußen, die Interesse haben, slide into his LinkedIn DMs, sign up for his Newsletter oder den Vlog, beziehungsweise das ist das gleiche vermutlich.
Newsletter, ja. Hört die Musik an.
Oder hört die Musik an. Album wird released Ende August. Vielleicht wird das euer Summer Track. Vielen, vielen lieben Dank und ich freue mich, dich bald persönlich zu sehen.
Ich mich auch. Vielen, vielen Dank für deine Zeit.
Liebe Freunde der Sonne, vielen, vielen lieben Dank für eure heutige Zeit. Wir hoffen, dass euch die Insights mit Julius zum Thema Coaching gefallen haben, dass ihr ein bisschen besseres Bild über das Thema bekommen habt und auch wisst, wie ihr Coaching für euch selbst am besten anwenden könnt. Für alle, die es noch nicht gemacht haben, und Leute, ich sag's euch, sonst komme ich und ich finde euch. Bitte hinterlasst uns 5 Sterne auf Spotify, wenn ihr der Meinung seid, dass dieser Content Spaß macht und euch was bringt. Und darüber hinaus bitte auch Instagram, TikTok folgen, liken und uns eure endlose Liebe zeigen. Wir freuen uns sehr über jedes Herz, über jeden Kommentar und freuen uns natürlich auch, wenn wir wissen, wie wir unseren Content für euch am besten mitgestalten können. Bis dahin wünsche ich euch eine wunderschöne Restwoche und ich freue mich auf nächste Woche mit einem ganz anderen Thema. Over and out!